überlegen wir mal, was gehört denn alles zu unserer Branche? Denn Freizeit und Tourismus ist ja unglaublich weit gefasst. Und wenn wir jetzt nur von unseren Attraktionen ausgehen, fallen mir unglaublich verschiedene Arten und Typen von Attraktionen ein. Da sind natürlich die Freizeitparks, die nochmal unterschieden werden in Themenparks oder klassischer Freizeitpark mit einem, auch da wieder, Tivoli-Konzept oder dem klassischen Freizeitpark mit Eintritt. Dann haben wir dann ein Resort, wir haben Wasserparks, wir haben, und jetzt kommen wir zu den ganzen anderen Sachen, den Boulderhallen, Bowlinghallen, FECs, Indoor-Spielplätze, Urban Entertainment Center, immersive Installation, also die, das ist ja so riesig. Nur wenn wir den Tourismussektor noch mit reinnehmen, dann kommen wir ja auch noch viel mehr so in die kulturelle Richtung. Da geht es dann Richtung Museen, Ausstellungen, Galerien, ja, und was es da alles so gibt. Also wirklich, die Liste ist endlos lang, wenn man sich einmal so damit beschäftigt. Und heute wollen wir mal eine Thematik aufgreifen, eine Attraktionsgruppe, die ich finde, hier gerade im Podcast immer nur so am Rande Erwähnung bekommt, aber heute mal ein bisschen mehr Erwähnung bekommen soll. Und auch hier gibt es Bewegung in dieser Branche. Worum geht's? Sage ich euch gleich. Erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience und ich bin dafür da, um eure Erlebnisse für eure Gäste und eure Mitarbeitenden besser zu machen. Was heißt besser? Die Prozessanalysen und die Prozessabläufe in euren Attraktionen nochmal so ein bisschen nach vorne bringen, genau gucken, was macht man da eigentlich den ganzen Tag und vor allem dann auch gucken, wie kann man innerhalb dieser Prozesse noch mehr Potenzial freischaufeln, um besondere Erlebnisse, besondere magische Momente für unsere Besuchenden, aber halt auch für die Mitarbeitenden zu schaffen. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, kontaktiert mich doch gerne, contact@stefanburian.com oder schaut gerne mal auf meine Webseite für weitere Informationen, stefanburian.com. Worum geht es jetzt heute also, um welche Art von Attraktion? Es geht um eine Hassliebe, die ich habe, und zwar ist das Thema Museum. Und warum Hassliebe? Naja, Hass ist jetzt auch da natürlich wieder sehr, sehr überspitzt, denn es gibt keine schlechten Museen, ehrlich gesagt. Also auch so die Trash-Museen, die ich in meinem Leben gesehen habe, hatten aber trotzdem wieder etwas an sich. Und jetzt kram ich gerade mal so ein bisschen in meine Erinnerung. Ich kann mich noch ganz früher daran erinnern, das Bergbaumuseum in Bochum zum Beispiel, was mittlerweile stark modernisiert wurde, zwar immer noch im klassischen deutschen Museumsstile, also halt alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr so minimalistisch, aber trotzdem gleich viel Text, aber es gibt aber auch weniger Vitrinen. Man könnte theoretisch was anfassen, aber es ist ja ein Museum, also nichts anfassen, ne? Also, die waren halt alle trotzdem nicht so mies. Ein witziges Beispiel ist das Drahtmuseum in Altena. Es gibt tatsächlich ein Museum, was sich um das spannende Thema Draht bewegt. Und das ist total gut aufgemacht. Also ich meine, die Thematik ist schnell durchgekaut, wie man sich vorstellen kann. Trotzdem haben die es geschafft und auf ein paar Quadratmetern ein bisschen was zu erzählen über die Geschichte, was daraus passiert und warum Draht so wichtig ist. Und ich muss dann immer an diese Kartonagenfabrik aus den Simpsons denken. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diese Folge kennt, wo, ja, also da machen die eine Führung mit der Schulklasse in der Kartonagenfabrik und dann gehen die in so einen Raum und dann sagen die, ja, und hier in dem Raum ist es ganz Besonderes, denn hier steht was ganz Tolles. Und sagt der Raum, dann sagt einer von den Kindern, ja, aber das ist doch jeder Raum wie alle anderen auch hier, super langweilig. Nein, der Raum ist anders, denn hier steht was, oh, das haben die entfernt. Naja, nee, du hast recht. Das ist ein Raum wie jeder anderen auch. Aber schaut mal hier, das ist mein Büro, da führt eine rote Linie um meinen Schreibtisch, da könnt ihr einmal drum herumlaufen und dann seid ihr fertig. Ja, so ungefähr sind die Museen, also, ja, ich drehe mich ja schon wieder im Kreis und ich rede mich in Rage. Also, Fakt 1, Museen haben wirklich noch was vor sich, denn es gibt gerade eine richtig große Bewegung von Leuten, von Gruppen, von Ländern aber auch, die uns jetzt gerade so richtig zeigen, wie gehen Museen eigentlich. Mein Favorite natürlich das Spoorwegmuseum in Utrecht, ein Eisenbahnmuseum mit einem Darkride, mit Shows, mit thematisierten Elementen, wirklich super gutes Storytelling, also hammergeil. Wo ich noch nicht gewesen bin, ist das Corpus zum Beispiel oder Naturalis, auch in Südholland, ich glaube irgendwie so um die Ecke Rotterdam sind die beiden Attraktionen, ich glaube Den Haag, auch da sehr gut thematisiert, pädagogische Ansätze neu gedacht, alles sehr haptisch. In Deutschland haben wir aber auch gute Museen und da kommen wir jetzt zu dem Ding. Das Bergbaumuseum ist modernisiert worden, immer noch schwierig, aber es ist ein geiles Thema, gerade für mich als Ruhrpottler natürlich, aber es wird auf jeden Fall vermittelt, wie es denn früher unter Tage gewesen ist. Und wir sehen auch immer mehr solche Erlebnismuseen aufploppen. Eines meiner Lieblingsmuseen in Deutschland ist zum Beispiel das DDR-Museum in Berlin. Das befindet sich direkt an der Spree hinterm, ich glaube, Dom ist das. Und das ist ein unglaublich toll gestaltetes und interaktives Museum, wo man sich nochmal in diese Welt, auch in dieser verharmlosten Welt der DDR so ein bisschen reinversetzen kann, aber auch die drastischen, diktatorischen Züge dieser alten Republik nochmal miterleben und mitfühlen kann. Also wirklich eine unglaublich spannende Gratwanderung. Und genau auf diesen Zug möchte ich jetzt mit dieser Folge aufspringen, denn ich habe heute zu Gast den Robert Rückel. Robert ist nämlich der ursprüngliche Director und Founder vom DDR-Museum und hat dann später auch das Spionagemuseum mitgegründet und zu guter Letzt hat er einmal das Deutschlandmuseum auch in Berlin eröffnet. Und das Deutschlandmuseum ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie man immersive Elemente mit einem Museum verbinden kann und wie er auch gleich selber im Interview sagen wird, einfach mal ein paar tausend Jahre deutsche Geschichte innerhalb einer Stunde erzählt. Und ich kann euch da wirklich nur draußen empfehlen, das ist komplett unbezahlte Werbung hier. Ich war selber in einem Museum vor langer, langer Zeit mal gewesen und es ist wirklich super gut und alles neu gedacht und wo ich mir denke, ja, okay, es muss nicht jedes Museum genauso sein, weil es könnte für viele Leute auch, gerade für die klassischen Museumsgänger, kitschig sein, in Anführungszeichen, obwohl es wirklich nicht kitschig ist, aber als klassischer Museumsgänger erwartet man, glaube ich, ein bisschen mehr diesen kulturellen, künstlerischen Aspekt. Aber auch da gibt es wieder Elemente, wo man sagt, da ist es gut gemischt zwischen einem voll thematisierten Raum aus dem Mittelalter, man stolpert aus einer Burg und befindet sich dann aber in einem recht pädagogisch gestalteten Raum, wo dann nochmal aber auch berühmte Personen der deutschen Geschichte nochmal genauer aufgezeigt und erklärt werden. Also wirklich super toll und Robert ist als Founder und Director auch nicht nur auf diesem Paket unterwegs, er macht auch noch sehr viel für die IHK, er macht auch noch sehr viel, gerade was das Thema Museumspädagogik und Erlebnismuseen angeht. Also er geht raus und vermittelt, dass das eigentlich auch eine neue Erzählweise ist für den Sektor Museen in Deutschland. Und mir persönlich war das Gespräch wirklich eine ganz große Herzensangelegenheit, deswegen wünsche ich euch da draußen erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Robert Rückel vom unter anderem Deutschlandmuseum. Viel Spaß. Und ich fange auch direkt komplett ohne Introduction an. Ich darf heute begrüßen Robert Rückel hier im Podcast. Hallo Robert.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Robert, ich muss direkt fragen, Museumsentrepreneur, da fängt es schon an mit den Stolpersteinen. Warum?
Warum? Weil ich finde, es gibt kein cooleres Medium als Museen. Denn auf der einen Seite vermitteln sie Wissen, das heißt, ähnlich wie andere Medien, wie in der Schule, wie Bücher und so weiter, lernt man etwas dabei, aber es ist vor allem auch Spaß. Das heißt, das ist immer ein Erlebnis. Man geht da zusammen rein, man geht mit Freunden rein, man erlebt Dinge, die man nur dort erleben kann, die man nicht nach Hause nehmen kann. Und das ist großartig. Und warum ich das selber mache, ist, das Schöne ist auch an dem Job, anders als bei deinem, ich sehe ja live meine Besucher. Das heißt, wenn ich irgendwie Inspiration brauche, dann gehe ich ins Museum und schaue zu, wie reagieren meine Besucher auf das, was ich mir da ausgedacht habe. Und das ist großartig, das geht in den meisten anderen Jobs nicht. Da sieht man nämlich seine Besucher nicht direkt, während sie das konsumieren oder seine Kunden nicht direkt, wenn sie das konsumieren.
Da muss ich direkt widersprechen. Ich sehe meine BesucherInnen auch, wenn sie was konsumieren. Reden wir jetzt, also als Podcast-Host sehe ich natürlich niemanden, das ist klar.
Ich meine natürlich als Podcast. Als Podcast-Host habe ich jetzt überlegt, wie ist das? Also wer deinen Podcast hört, du weißt ja nicht, Du weißt zwar, wenn er danach sagt, mir hat es gut gefallen, dann weißt du, ihm hat es gut gefallen, beziehungsweise weißt du eigentlich nur, dass er behauptet, ihm hat es gut gefallen. Und ich sehe ja live, wie er reagiert, und das ist schön.
Und ich finde das gerade ganz schön, dass du sagst, Museen können auch unterhalten. Und da kommt mir direkt immer die große Frage in den Kopf, aber warum ist das bei uns in Deutschland nicht so? Weil ich kann mich immer noch so an meine Kindheit erinnern. Museen waren zu damals noch, vor 20, 30 Jahren, sehr dröge. Dieses klassische, hier ist etwas in einer Vitrine und direkt daneben ist ein Schild. Herzlich viel Spaß beim Lesen. Heute ist es natürlich ein bisschen anders, aber warum sind da andere Länder wie zum Beispiel die Niederlande uns ein bisschen was voraus?
Ich weiß noch, dass ich vor, ich glaube, 15 Jahren mal das DDR-Museum, was ich damals, was ich auch aufgebaut hatte, vorgestellt habe, bei einer Konferenz in Dänemark, und da eine Kollegin, und ich glaube, sie war aus den Niederlanden, zu mir sagte: Danke für den tollen Vortrag, es war total augenöffnend, weil ich dachte, alle deutschen Museen sind langweilig. Das fand ich eine super Aussage, die allerdings tatsächlich treffend ist. Wir Deutschen neigen dazu, es gibt ja auch bei uns so diese Unterteilung zwischen Ernst und Unterhaltungskultur. Das ist ja auch bei der Musik so. Es gibt die ernste Musik, die irgendwie gefördert ist, die man in der Oper oder in einem vernünftigen, in der Philharmonie hören kann, und die andere Musik, die nur für Unterhaltung gedacht ist. Diese Trennung gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt, weil eigentlich soll Musik natürlich immer auch unterhalten und gleichzeitig man zum Nachdenken anregen, bestimmte Stimmungen auslösen. Also es gibt immer verschiedene Dinge. Und genauso ist das bei Museen auch. Ich weiß nicht, warum wir Deutschen da so sind, aber wir Deutschen sind da so sehr strikt. Bestimmte Dinge müssen wehtun, wenn man sie erfahren möchte. Ich glaube, das müssen wir aufbrechen, gerade wenn wir darüber nachdenken, die heutigen TikToker, die bei TikTok schauen, da heißt es ja, dass sie irgendwie 7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben. Wenn wir denen kommen mit einem, du musst 5 Stunden durchs Museum laufen, dann ist klar, dass wir da gar keine Chance haben. Und wenn wir deshalb so einen kleinen, schnellen Rundgang machen, wie das, was wir tun, dann können wir zumindest einen Anfang setzen und hoffen, dass wir ein paar davon erreichen.
Also mich habt ihr auf jeden Fall erreicht, wenn wir nämlich jetzt bei dem Beispiel DDR-Museum mal bleiben. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Berlin gelebt und habe mich so mit den Attraktionen da alle ein bisschen schwer getan, weil Berlin ist natürlich auch eine geschichtsschwere Stadt. Da gibt es natürlich einfach auch viele Themen, die sind einfach auch arg traurig. Und da hat mich das total gewundert, dass das DDR-Museum aber auch diesen Spagat ultra gut hinbekommen hat. Erstmal das erlebbar zu machen, so wie auch vielleicht so die Nostalgie aus diesem Thema so ein bisschen herauskommt, aber auch wie man sich da reinfühlen kann. Wie war euer Approach damals, als ihr gesagt habt, wir machen jetzt ein DDR-Museum mitten in Berlin?
Ja, das war eigentlich genau so, wie du sagst. Die Grundidee war also zu sagen, es kommen ganz viele Touristen nach Berlin, und die erwarten, in der ehemaligen Hauptstadt der DDR natürlich was über die DDR zu erfahren und zu erleben. Und dann haben sie sich quasi umgeschaut und haben gesehen, gut, es gibt irgendwie was zur Stasi, es gibt was zur Mauer, aber zum Thema DDR, was der Rest ist, den gibt es nicht. Auch das so etwas typisch Deutsches, dass man gesagt hat, die DDR war eine Diktatur, also muss man sich nur mit den schlechten Dingen beschäftigen, die es da gab. Unzweifelhaft war die DDR eine Diktatur. Trotzdem haben die Menschen den großen Teil ihres Tagesablaufs ja auch in der Diktatur mit ganz anderen Dingen verbracht, als sich mit der Diktatur zu beschäftigen. Sie haben gelebt, geliebt, gespielt, gelacht, haben ihre Kinder aufgezogen, und ganz viele Dinge, die also mit der Diktatur erstmal relativ wenig zu tun hatten, auch wenn natürlich so eine Diktatur da immer auch eine Rolle spielt. Und das haben wir von Anfang an gesagt, genau das müssen wir darstellen, und deswegen wollen wir durchaus zeigen, was sind die politischen Elemente. Wir wollen vor allem aber auch zeigen, was war eben in diesem, was war in dieser Zeit, was war in diesem Land anders, als man es von heute kennt. Und deswegen die verschiedenen Stationen, wo man da Dinge ausprobieren kann, wo man Sachen sieht, wo man das Design sieht, wo man all die Besonderheiten, die für heutige Augen und Ohren ja irgendwie oft skurril sind, wobei das oft gar nichts mit dem Land DDR zu tun hat, sondern einfach damit, dass es doch aus der heutigen Sicht vieles ja total altmodisch aussieht. Man sich denkt, ach, das ist erst 50 Jahre alt, kann gar nicht sein.
Und das Thema Interaktivität spielt ja in einem Museum ja eine unglaublich große Rolle. Und da frage ich mich oft, wie groß ist der Spagat auch hier wieder beim Thema interaktiv? Der klassische, oh, da ist ein Knopf, ich drücke was und es blinkt und piept. Oder wie ihr das auch im DDR-Museum habt, dass man auch eigenständig nochmal Geschichten erleben kann. Also was ich immer als Beispiel nehme, ist dieser Aufzug mit den Klingelknöpfen davor. Den feiere ich jedes Mal hart ab, weil erstmal der Aufzug super witzig ist, weil es eine absolut überflüssige Idee ist, die super viel Spaß macht. Und auch diese Klingelknöpfe das Ganze lebendig wirken lassen.
Ja, absolut. Aktivität gehört natürlich dazu. Wenn du dir überlegst, da gibt es den alten Spruch, alles, was man mit den Händen angreift, da lernt man eben viel besser. Wenn man etwas nur auswendig lernt, nur liest, dann lernt man das am, also wenn man etwas nur liest, lernt man das am allerschlechtesten. Wenn man es sich vorsagt, dann schon etwas besser. Und wenn man damit interagiert, dann behält man es eben viel mehr im Kopf, genauso wie du die Geschichten der Klingelknöpfe im Kopf behältst. Ich finde es das großartig, dass du das mit dem Aufzug sagst. Weil ich wollte damals unbedingt diesen Aufzug haben, und habe ja dann, aber 2016 habe ich ja das DDR-Museum verlassen und habe dann das Spionagemuseum übernommen. Und am Anfang, als ich dann zum ersten Mal, nachdem die Ausstellung dort eröffnet hat, das gesehen habe, war ich total traurig, weil der Aufzug nicht funktionierte. Und dann mittlerweile haben sie ihn aber doch ans Laufen gebracht, wie meine Nachfolger. Und da bin ich total glücklich, weil ich glaube auch, der Aufzug ist. Er ist gar nicht überflüssig, weil ich glaube, um zu verstehen, man geht jetzt von dem Ausstellungslevel, da was ja da so, wenn man so will, im Keller an der Spree unten ist, in einem modernen Gebäude fährt, muss man hochfahren, um in so eine Wohnung zu kommen, eben in den klassischen Plattenbau. Deswegen ist der Aufzug, glaube ich, schon ganz wichtig als Element, als Trennung zwischen den Ausstellungsteilen.
Ja, und also das mag jetzt mal hier eine komplett unbezahlte Werbung sein für die Leute, die noch nie im DDR-Museum gewesen sind. Ist es wirklich eine absolute Empfehlung. Aber lassen wir uns mal die Spionageausstellung überspringen, denn ehrlich gesagt habe ich die noch gar nicht besucht.
Oh, warum nicht? Im Spionagemuseum, also gibt es ganz, ganz viele, gerade weil du auf Interaktivität ansprichst, ganz viele Dinge, die wir da eingebaut haben. Da kannst du zum Beispiel Wanzen suchen, gehst also tatsächlich mit einem Wanzensuchgerät durch ein Wohnzimmer, nicht durch ein Wohnzimmer, sondern durch ein Arbeitszimmer oder ein Büro und suchst Wanzen. Du kannst dich am Lügendetektor gegenseitig, kannst dir Fragen stellen und überprüfen, ob du lügst oder die Wahrheit sagst. Und das Highlight ist natürlich der Laserparcours, wo du an Laserstrahlen vorbei musst, wie im Film. Da gibt es also wirklich ganz viele interaktive Elemente, die du so sicherlich noch nirgendwo gesehen hast. Daher musst du unbedingt mal vorbeikommen.
So, dann haben wir den Werbeblock jetzt hier auch schon an der Seite noch mit reingeschoben. Aber ich möchte jetzt mal direkt zum Deutschlandmuseum kommen, weil damit habt ihr, glaube ich, nochmal wirklich den Shark gejumpt, aber im positiven Sinne. Zusammen mit den großartigen Leuten von dem Kreativstudio Berlin, Shoutout an Chris Lange an der Stelle, die auch mit euch da ja zusammengearbeitet haben. Das erste immersive Museum in Deutschland. Und immersiv ist ja auch ein Buzzword, das kann man rumspucken, das kann wieder alles bedeuten. Was ist für euch die Definition von immersiv? Und wieso in einem Museum?
Da muss ich fast ein bisschen ausholen. Also meine Idee war ja, zu sagen, deutsche Geschichte im Schnelldurchgang zu erzählen. Ne? Was daran lag, dass ich mit meinen Kindern irgendwie im Ausland unterwegs war und in ganz viele Museen gegangen bin und die immer gesagt haben, boah, ist das langweilig, diese römischen Steine und so. Dann dachte ich mir, ey, man muss es doch schaffen, die Geschichte eines ganzen Landes in der Kurzform so spannend zu erzählen, dass es auch Kinder, dass es auch Jugendliche und dass es auch Leute, die keine Ahnung haben, also kein Vorwissen mitbringen, dass die es auch spannend finden. Und deswegen diese Idee, deutsche Geschichte in einer Stunde. Und dann hatte ich diese Idee und dachte mir, okay, wenn ich in einer Stunde 2000 Jahre deutsche Geschichte erzähle, dann müssen die Leute ganz schnell drin sein jeweils im Thema. Die müssen richtig eintauchen. Das heißt, ich kann keinen langen Text machen, sie sind jetzt im Jahr so und so viel und so, weil dann dauert das viel zu lang. So viel Zeit haben die Leute nicht, wenn die in einer Stunde durch sein wollen. Deswegen sagte ich, okay, wir müssen so immersive Welten machen, wo man richtig direkt in die Zeit eintaucht, sofort weiß, okay, Burgmauern, also muss ich irgendwie im Mittelalter sein. Und so war die Idee, weshalb ich sage, das muss immersiv sein. Und dann habe ich zu unseren klassischen Museumsgestaltern, Architekten gesagt, so, ich will hier so eine Burg und einen Wald und einen Schützengraben. Und da haben die mir so abstrakte Sachen gezeichnet. Hey, ich will da so richtig eintauchen. Und dann haben die gesagt, naja, du spinnst, das funktioniert nicht. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und dachte mir, nee, es muss Leute geben, die sowas machen, weil So Welten gibt es doch auch im Freizeitpark. Und dann hatte ich gesehen, dass Chris damals gerade nochmal Schleichwerbung im Madame Tussauds, den 20er-Jahre-Bereich gemacht hatte. Und dachte, ey, ja, genau so brauche ich das. Und habe hier Marcel Kloß vom Berlin
Ach.
Entertainment angeschrieben, gesagt, ey, ich brauche einen Kontakt zu Chris Lange. Und dann hat er mir das Intro gemacht. Und dann sagte ich zu Chris, hier, sowas will ich. Und dann war er sofort Feuer und Flamme, hat mir zwar gesagt, es wird alles ein bisschen teurer, als du dir so vorstellst, weil so echte thematisierte Welten kosten mehr Geld, als du denkst. Und da habe ich ein paar Mal geschluckt und bin ein paar Mal in mich gegangen. Da habe ich gesagt, aber ja, ich will das haben.
Hat man da nicht einen unglaublich großen Respekt, weil also solche immersiven Welten, vor allem, die sind ja nicht nur komplex im Bau, die sind ja halt dann genau auch dann in der Summe dann halt irgendwie teuer. Hast du irgendwann Zweifel gehabt an dem Projekt? Gab es einen Moment, wo du vielleicht nochmal eine extra Nacht drüber schlafen musstest?
Also, bevor ich Chris beauftragt habe, da tatsächlich, als er mir das vorgerechnet hat, Chris war da schon relativ ehrlich. Der hat also mir nicht irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt, sondern er hat gesagt, so, aber es kostet einfach ein paar Mal das, was du dir vorgestellt hast, wenn wir das so bauen. Da habe ich natürlich schon echt drüber nachgedacht. Hab mir gesagt, ey, kriege ich das nicht selber hin? Kriege ich es nicht irgendwie doch günstiger hin, ohne den, ohne hier diesen Spezialisten? Und da dachte ich mir, nee, aber das ist so geil, was er da gezeichnet hat und was er sich ausgedacht hat. Das sind so gute Ideen, die kriegt auch, die will ich jetzt auch wirklich haben. Und die kriegt nur ein Chris Lange hin und umgesetzt. Und deswegen musste das sein, weil es ja gar nicht darum ging, dass er so teuer ist, sondern dass das so teuer ist, was er baut. Ja? Als ich dann die Entscheidung getroffen habe, hatte ich nie wieder Zweifel. Nein, die Zusammenarbeit hat so viel Spaß gemacht und das hat so gut funktioniert. Am Anfang sagten so meine Historiker, hier mit so einem Typen aus dem Freizeitparkbereich und so, das kann ja alles nicht und haben die denn so richtig? Und dann war es lustigerweise so, nach wenigen Wochen war es eher andersrum. Dann haben immer die Leute von Chris gesagt, ey, aber hier, da historisch haben wir recherchiert, da muss das doch so sein. Und dann haben die Historiker gesagt, ja, das stimmt schon, aber da müssen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist okay, wenn wir das ein bisschen vereinfachen. Das war total, total spannend zu sehen, wie sich das so angeglichen hat. Ja.
Aber interessant, dass diese beiden Gewerke, die ja auch eigentlich dann ja recht nah beieinander arbeiten, sich dann so hart austauschen, dass sie dann im Endeffekt sagen, oh ja, stimmt, die machen ja, die gehen noch tiefer rein, als wir es eigentlich machen würden.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben da schon lange über, also wie sieht der Fußboden einer Burg aus? Ja, da ist es ja so, dass die meisten Burgen ja doch im Laufe der Jahrhunderte dann eben nochmal umgebaut wurden. Hat dann jemand mal einen anderen Fußboden dran gemacht und haben also verschiedene Sachen uns überlegt, wie das sein könnte. Und dann haben wir darüber diskutiert. In der Burg gibt es zum Beispiel ja auch so zwei Latrinen nebeneinander. Und dann haben die Historiker gesagt, nee, das haben sie noch nie gesehen. Also jede Latrine war so, das nicht wie im alten Rom, wo die so alle nebeneinander sitzen, sondern Latrinen im Bogen sind einzeln. Und dann haben, weiß ich noch, die Leute von Chris haben dann tatsächlich eine mittelalterliche Zeichnung rausgesucht, wo mehrere Latrinen nebeneinander waren und haben bewiesen, sie haben Recht und die Historiker Unrecht. Also das war echt ein spannendes Battle zwischen Historikern und Gestaltern, ja.
Seitdem wissen wir deutlich mehr über die Latrinen aus dem Mittelalter.
So ist es, so ist es.
Jetzt haben wir also einmal das DDR-Museum, wir haben das Spionagemuseum, wir haben das Deutschlandmuseum. Wir haben hier drei, ich sag mal, Projekte, Großprojekte, die jetzt seit einigen Jahren etabliert sind in Deutschland. Hat sich seitdem etwas getan? Weil du bist ja auf der Tanzfläche der Museen und der thematisierten Attraktionen ja auch unterwegs. Du bist ja auch wirtschaftlich noch unterwegs, also du trägst ja viele Hüte in deinem Leben. Merkst du, dass durch diese Attraktion sich was geändert hat oder dass die Leute anders über solche Attraktionen denken?
Ja, ich habe schon den Eindruck, also insbesondere auch durch den FIA Award, den wir ja in Hollywood gewonnen haben, mit dem Deutschlandmuseum, dass wir schon es tatsächlich geschafft haben, so diese Grenzen, die so ganz strikt waren zwischen Museum und Freizeitparkwelt, dass wir die tatsächlich bis zu einem gewissen Grad aufgebrochen haben und dass da viel mehr Kontakt ist. Es kommen also jetzt erstmalig natürlich aus der ganzen durch Chris und alle, die uns eben auch auf den Konferenzen TEA Inspire und so weiter gesehen haben. kommen natürlich viel mehr Leute aus dem gesamten Freizeitpark-Business zu uns. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt wiederum Museen, die bei uns anfragen und sagen: Sag mal, ihr habt das so cool gemacht, hier könnt ihr mal einen Kontakt herstellen. Wir wollen auch eine neue Ausstellung machen. Das heißt, ich glaube, wir haben es schon geschafft, dass wir gezeigt haben, das gehört eigentlich zusammen, Freizeitpark und Museum, weil wir sind eben beide, und das vergessen so die klassischen Museen eben ab und zu, wir sind eben beide nun mal auf dem Freizeitmarkt. Ja? Die meisten Menschen, mal abgesehen von den Schulklassen, die dazu gezwungen werden, gehen die meisten Menschen freiwillig ins Museum, und zwar in ihrer Freizeit und nicht, weil sie beruflich dazu verpflichtet werden.
Ja, siehst du darin auch zukünftigen Trend, dass wir mehr solche Attraktionen finden werden, gerade in Deutschland, oder sind wir da noch ein bisschen vorsichtig und sagen, naja, also der Groschen, der fällt, aber halt wirklich nur centweise?
Doch, ich bin da ganz sicher, da wird jetzt mehr kommen in verschiedenen Bereichen, nicht nur in Deutschland, sondern das ist ja auch in anderen Ländern noch ziemlich einzigartig. Aber da gibt es jetzt immer mehr, man hört von immer mehr Ideen, die sowas angehen wollen. Die sind dann auch so wie ich, glaube ich, alle noch geschockt, dass thematisierte Attraktion halt echt Geld kostet. Aber die Grundidee, dass man sowas auf diese Art und Weise erzählen kann, die haben wir gesetzt. Und da bin ich ganz sicher, dass uns da ganz viele Leute kopieren werden, wenn man so will, und daraus noch viel mehr spannende neue Attraktionen entstehen. Das ist eigentlich toll.
Wir jetzt von Kopieren sprechen, formulieren wir das mal freundlicher, Inspiration. Gibt es irgendwelche Inspirationen, die du selber so aus der Museumswelt mitnimmst oder sagst, oh, das haben die sehr gut gemacht, dadurch hast du sehr viel gelernt?
Auf die Frage habe ich mir jetzt schon mehrfach geschworen, muss ich mal gute Antworten finden. Das ist wirklich nicht gut, wenn man da keine schnelle Antwort hat. Aber also, ja, es gibt immer wieder Museen, die tolle Ideen haben, gerade wenn es um spielerische Umsetzungen geht. Vielleicht ein Beispiel, das ist auch schon ewig alt, ich glaube, das war vor bald 20 Jahren, Haus der Musik in Wien. Da konnte man die Wiener Philharmoniker dirigieren, hat man so hier eben Taktstöcke in die Hand genommen und konnte dirigieren, und die waren auf einem großen Leinwand und war quasi nur ein Video. Und wenn du schlecht dirigiert hast, sind die aufgestanden, haben sich beschwert und dich quasi zu feiern geworfen. Und so, was mir laufend passiert ist, weil ich musikalisch einfach eine Niete bin. Ja. Das fand ich zum Beispiel total spannend. Also ich glaube, gerade im spielerischen Bereich, also didaktische Spiele, da gibt es immer wieder tolle Ansätze in Museen, und da habe ich schon viel gelernt, ja.
Ich finde das immer so interessant, wenn ich natürlich jetzt auch als Familienvater jetzt mit meiner Zweijährigen so durch Attraktionen gehe und wir gucken uns auch viele Museen an, weil es gibt einfach viele tolle Museen auch hier bei uns. Das Bergbaumuseum zum Beispiel in Bochum, das jetzt auch ja erst aktuell ein bisschen modernisiert worden ist, mit teilweise noch mehr Schildern. Gratulation, Bochum. Aber halt auch so ein paar Gimmicks, dass zum Beispiel so ein Fahrkorb runter in den Stollen dann auch plötzlich irgendwelche Leinwände an den Seiten hat und dass man dadurch irgendwelche Geschichten erzählt. Aber alles in allem, ich glaube, wir haben noch einen Weg vor uns. Aber warum sträuben sich viele Leute, da tiefer einzusteigen? Ist es das Geld? Sind es die Ideen oder ist es die Expertise?
Ja, ich glaube tatsächlich, also der Hauptgrund ist so diese Scheu vor dem jeweils anderen, dass man sagt, es gibt eben in Deutschland so diese Teilung Ernst und Unterhaltung und Museum. Das ist ein Bildungsauftrag, das soll keinen Spaß machen, sondern das soll was einem beibringen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es natürlich so, dass sobald ich Sachen spielerisch angehe, sobald ich sie atmosphärisch mache, wie du sagst, die Leinwände und so, gerate ich natürlich ganz schnell in einen Bereich, wo Dinge nicht mehr 100% sicher sind. Weil sobald ich natürlich, ja, wir wissen nur aus Zeichnungen, Malereien und quasi aufgeschriebener Geschichte, wie das Leben in so einer Burg wirklich war. Ja, wir haben es ja nicht miterlebt, es gibt keine originalen Fotos, und auch Fotos und Videos heutzutage in Zeiten von KI ist auch nicht mehr so sicher, ob das wirklich wahr ist. Das heißt, ganz viel hat damit natürlich zu tun, dass da ist immer ein Hauch Unsicherheit dabei. Ich glaube, dass sich ganz viele Museen sträuben und sagen, ey, nee, wir wollen nur Dinge präsentieren, die wir hundertprozentig sicher belegen können. Ansonsten wird es kritisch. Und das geht eben, wenn wir Geschichten lebendig erzählen wollen, kann das nicht funktionieren, weil wir es natürlich viele Dinge nicht wissen, sondern nur erahnen und annehmen können und uns da sicherlich auch manchmal täuschen.
Das heißt also, da sind die Fakten quasi das, was unsere Kreativität behindert? Oder vielleicht sogar nicht vorliegende
Ja,
Fakten?
ich glaube ja, das muss man so sagen. Die Fakten beziehungsweise die fehlende Sicherheit über bestimmte Dinge, die bremst die Kreativität. Und dann ist es natürlich so, man muss auch überlegen, so die klassischen Museen, anders als wir sind ja privat. Das heißt, wir können hier selbst entscheiden und wir müssen eben selbst dann dafür einstehen und sehen, wenn die Besucher kommen und wenn die Besucher was mitnehmen und wenn die Rückmeldung gut ist, die Reviews und so weiter, dann haben wir Erfolg. Die meisten anderen Museen, wie du sagst, Bergbaumuseen und ähnliches, die sind ja staatlich finanziert. Das heißt, da sind, ich will nicht sagen Beamte, aber da sind natürlich Mitarbeiter, die quasi durch Steuergelder finanziert werden und wo im Zweifel, wenn sich irgendeiner beschwert und sagt, was erzählen die denn da von unseren Steuergeldern, dann rennen die zu irgendeiner Verwaltung oder zu einem Politiker und dann fragen die nach und dann kriegt jemand eins auf den Deckel. Und ich glaube, davor diese Schere im Kopf, sagte man früher beim Thema Zensur, also so eine Zensur schon im Kopf, dass man sagt, nee, also bevor ich mich da auf ein Terrain begebe, was nicht ganz sicher ist, wo ich vielleicht Ärger bekomme, mache ich es lieber gar nicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du sagtest vorhin beim DDR-Museum, wir haben so diesen schmalen Grat geschafft. Genau, es ist eben ein schmaler Grat. Und wenn man auf einen schmalen Grat geht, dann kann man immer auch mal die eine oder andere Richtung abdriften. Und das heißt, es wird immer Kritiker geben. Und ich glaube, das ist auch was in Deutschland. Wir diskutieren lieber viele Sachen zu Tode, in großen Beiräten und sonst wie, anstatt einfach mal zu sagen, nee, wir probieren das jetzt mal aus. Und wenn es schief geht, geht es eben schief. Dann wissen wir hinterher, sind wir auch immer noch schlauer und wissen, so hätten wir es nicht machen sollen.
Und das ist dann wahrscheinlich auch so diese Innovationsangst, wenn das ja auch alles noch staatliche Einrichtungen sind, wo ja auch noch viel dahinter steckt, viele Ministerien oder Ämter. Das heißt also, ich möchte das mal ganz böse behaupten, die möchten sich eigentlich ja gar nicht mit beschäftigen, weil das ist schwierige Arbeit.
Ja, ich glaube nicht, ich würde jetzt nicht sagen, die scheuen die Arbeit. Die sind nicht alle faul. Das würde ich nicht sagen.
Nee,
Sondern
das
da
wollte ich auch gar
sind
nicht sagen, nee.
Kollegen dabei. Aber ich glaube tatsächlich, es ist so, also ich war am Sonntag war ich im Haus der europäischen Geschichte in Brüssel. Das ist europäische Geschichte, das ist so inspirierend. Ich meine, wenn du dir überlegst, was die EU alles für uns gebracht hat, Frieden in Europa und so weiter, Freihandel, das ist das wichtigste Projekt, was wir jemals geschafft haben, glaube ich, auf europäischem Boden. Und ist daher tatsächlich wichtig. Aber da ist es natürlich so, wenn du dir vorstellst, aus der europäischen Geschichte, da müssen natürlich jede Sprache, die in Europa gesprochen wird, muss da irgendwie abgebildet werden. Ja? Allein schon deswegen ist es schwer, da was zu machen. Dann ist es so, natürlich haben jetzt, wenn man sich überlegt, auf bestimmte Konflikte der Vergangenheit, denken wir an die Jugoslawienkriege, da haben die Serben einen anderen Blickwinkel als die Kroaten drauf. Das heißt, bestimmte Sachen lassen sich, und in solchen Gremien sitzen dann ganz viele Leute und diskutieren, sagen, oh, das können wir nicht sagen, weil da kriegen wir von der Seite auf den Deckel. Und dann sagen die anderen, so können wir es auch nicht sagen, da kriegen wir von der Seite auf den Deckel. Ich glaube, wenn zu viele Leute mitreden und wenn man zu viel Angst hat vor Widerspruch, oder davor, etwas falsch zu machen, dann lähmt das eben enorm die Kreativität. Und das ist das Problem bei der großen Institution.
Ja, das heißt also, am Ende des Tages entscheidet der Mut über Innovation.
Ja, absolut.
Und den Mut habt ihr bewiesen. Deswegen, Robert, ganz, ganz vielen Dank, dass wir das hier einstielen konnten und ein bisschen über deine Ansicht von Museen sprechen konnten. Und, vielleicht können wir das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt nochmal total ausbreiten, weil ich glaube, das Thema Museen ist für unsere Freizeitbranche so unglaublich wichtig, dass wir das eigentlich ignorieren, dass es auch ein Teil von, wie du auch selber ja gesagt hast, ein Teil unserer Freizeit ist und wir das halt wahrscheinlich bedingt durch diese vielen altmodischen Attraktionen, die es da noch gibt, vielleicht nicht so wahrnehmen. Und ihr da tatsächlich es geschafft habt, den Staub ein bisschen abzupusten und zu sagen, hey Leute, es geht auch anders. Deswegen, Robert, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und ich drücke euch noch die Daumen für alles, was danach noch kommen mag.
Vielen Dank dir, dass ich da hier sein durfte und wir sehen uns ja im Spionagemuseum, weil das hast du noch nicht gesehen und dann können wir ja gerne weiterreden.
Das machen wir. Danke, Robert.
Ich muss direkt hier aus dem Interview rausgehen mit einem Lächeln, denn natürlich ist dieser Faktor Finanzen, was er gerade gesagt hatte, glaube ich, das, was bei den Museen und Museumskonzepten gerade in Deutschland so schwierig ist. Und wie wir ja auch gerade selber erörtert hatten, dass wir diese starke Verbindung haben zu den Ministerien, das heißt, es sind öffentliche Gelder da drin und mit öffentlichen Geldern geht man natürlich gerade in Deutschland halt super vorsichtig um. Und den Mut zu sagen, hey, wir nehmen jetzt mal eine Summe X in die Hand und machen was komplett Neues und anderes, diesen Mut und diese Begeisterung dafür aufzubringen, ist natürlich bei staatlich geförderten Museen schwierig. Und deswegen haben solche privaten Museen oder solche eher privat geführten Attraktionen den Riesenvorteil, dass sie durch Investoren und wahrscheinlich gibt es auch dann nochmal irgendwelche Förderungen in gewissen kleineren Rahmen, aber die sind halt nicht so abhängig, die Möglichkeit zu sagen, wir machen was ganz anderes. Diese Disruption ist super wichtig für, nicht nur für Museen, das gilt natürlich für alle Branchen, eine gewisse Disruption hat den riesen Vorteil, dass man dadurch seine eigene Marktstellung nochmal ganz neu präsentieren kann. Man kann sich also als ja, Einhorn eigentlich ausstellen und sagen, hey Leute, wir sind zwar ein Museum, aber nicht das, was ihr erwartet. Und das ist natürlich ein USP, den man sich zumindest schon heute in Deutschland noch sehr leicht erarbeiten kann, was natürlich aber auch zur Folge hat, dass man schon ein gewisses Marketing dafür machen muss, damit die Leute aber auch verstehen, was wollen wir eigentlich, was sind wir eigentlich. Wir sind kein Dungeon zum Beispiel, also hier wird nicht die dunkle Geschichte Deutschlands erzählt mit irgendwelchen Schauspielern, die dann einen so ein bisschen angruseln, aber scary fun und so weiter, sondern nee, das ist schon tatsächlich etwas, was ihr kennt, aber halt nochmal eine Stufe weiter. Also, wenn ihr da draußen mehr wissen möchtet über das Deutschlandmuseum, über das Spionagemuseum und wie gesagt meine persönliche absolute Empfehlung, das DDR-Museum, dann, wenn ihr mal in Berlin seid, Berlin hat natürlich unglaublich viele Attraktionen, aber das sind auf jeden Fall Deutschlandmuseum und das DDR-Museum Attraktionen, die ich euch wirklich blind empfehlen kann. Schaut die euch mal an. Und wenn ihr schon mal da gewesen seid, gebt doch mal gerne euer Feedback dazu. Gerne hier auf Spotify oder iTunes in den Kommentaren oder auch gerne über Instagram @howtofreizeitpark. Ansonsten wünsche ich euch da draußen erstmal eine ganz pädagogische Zeit und bis bald.